Deutschlandfunk, Corso. Kunst und Pop.
Mit Lars-Henrik Beger, hallo. Heute geht's bei Corso um viel Haut. Wir sprechen nämlich über ein Kunstprojekt, bei dem Kunst erst dann Kunst wird, wenn sie tätowiert wurde. Wir klären auf, was hinter der Idee steckt. Und wir sprechen über Kleider, die nie getragen wurden auf der Haut von Models, die es gar nicht gibt. Das Modehaus Mango setzt nämlich auf KI-Models. Models, was das über die Fashion-Industrie sagt, besprechen wir bei Corso Kunst und Pop. Schön, dass Sie dabei sind. Die Olympischen Spiele in Paris sind gestern zu Ende gegangen, wie sie Wochen zuvor angefangen hatten, nämlich mit einer riesigen Show. Überhaupt waren diese Olympischen Spiele so reich an popkulturellen Höhepunkten wie vielleicht noch nie. Von Snoop Dogg am Spielfeldrand über Tom Cruise bei der Abschlusszeremonie, Ingrid Wenzel fasst das popkulturelle Olympia zusammen.
Die Olympischen Spiele von Paris 2024, das waren die Spiele der Sportfotografie. Drohnen-Shots vom Zehennagel-Vorsprung der Sprinter, ein Surfer und sein Surfboard kerzengerade in der Luft, wie Jesus überm Wasser, nur noch höher. Es waren auch die Spiele der Regie, wie hier beim Beachvolleyball. Verschiedene Kameraeinstellungen, Zoom auf die Gesichter der Athletinnen, dann auf ihr Fingernageldesign, Schnitt auf die Fans, Satz, Ball, Sieg, Slow-Motion vom Gewinneraufschlag und bam, rauszoomen. Hinter dem Volleyballfeld glitzert der Eiffelturm, Sonnenuntergang, Livestream beendet. Olympia 24, das war die Kulisse von Paris. Von Versailles bis zur Seine, nicht im Bild, die Hochsicherheitsmaßnahmen und eventuelle Wasserbakterien. Millionen schauen zu, auch die, die sonst kein Interesse am Sport haben. Denn wer wird Erster? Wer schafft's? Das ist die archaischste Storyline, Projektionsfläche für unsere eigenen Träume. Sogar Adele unterbricht ihr Konzert für den Sprint. Kurz zum Graphic Design. Das Maskottchen, rot, Kulleraugen, Mütze. Haben Sie es nicht mitbekommen? Reden wir übers inoffizielle Maskottchen. Snoop Dogg, der inoffizielle Botschafter der Olympischen Spiele. Er und viele Stars sind da, wenn sie springt.
The gymnast is the reigning champion of the world.
Das sind die Spiele der Stars. In der Arena und auf Social Media. Medienwirksamkeit ist alles in einer Branche, wo man mit 23 vielleicht schon wieder in Rente muss. Andere werden unfreiwillig zu Stars, wie Pommelhorse Guy. Der Gymnast ratzt vermeintlich an der Seitenlinie, bis er dran ist. Und damit sind auch die Meme-Games eröffnet. Und da dürfen wirklich alle mitmachen. Ein Highlight, die Sportschützen mit Cyberpunk-Ausrüstung und die ohne. Olympia 24, die Spiele der Coolness. Breaking, Surfing, Skateboarding. Auffällig, die vielen minderjährigen Medaillengewinner. Mit die größte Debatte bei Olympia? Ein Mob im Netz mit Desinformationen um die algerische Boxerin Iman Khelif. Die Frau reagiert auf den Shitstorm mit der Goldmedaille und einer Klage wegen Hate Speech. Bling, bling, bling. Olympia 24, die Spiele des Geldes. Für manche sind sie sehr lukrativ. Zum Beispiel für das IOC und für... Ja, auch wieder Snoop Dogg. Er soll von dem Sender NBC Millionen kriegen für seine Berichterstattung. Andere geben Geld aus. Flavor Flav, eine feministische Ikone, die vielleicht nicht alle auf dem Schirm hatten. Der Rapper sponsert das komplette US-Wasserballteam der Frauen. Und der krönende Abschluss, die Spiele des Entertainments. Schon die Eröffnungsfeier, Aya Nakamura, Lady Gaga, Celine Dion auf dem Eiffelturm. 4 Stunden lang. Die Abschlussfeier? Ein Sprint dagegen, nur 3 Stunden. Ein olympisches Alien wie C3PO nur mit Lametta fliegt ins Stade de France, eine Geduldsprobe. Kurz nicht aufgepasst, zack, sind wir in einem Indie-Videodreh mit Phoenix. Dann wieder irgendwelche Reden über Weltfrieden. Und zack, bitte was? Tom Cruise seilt sich vom Dach ab, fährt dann mit olympischer Flagge auf einem Motorrad nach Los Angeles. 10.000 Kameraschnitte später... Ja, wieder Snoop Dogg, Dr. Dre, Red Hot Chili Peppers und Billie Eilish performen am Venice Beach. Und wer so viel Olympia geschaut hat, der weiß schon gar nicht mehr, wie Sand ohne den Eiffelturm aussieht. Next Episode in Los Angeles. Und gerne bitte genauso ein kunstvolles Fest wie in Paris. Oder auch gerne noch länger. Da, 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 da.
Ingrid Wenzel über die popkulturellen Höhepunkte der Olympischen Spiele in Paris. Diese Band hier hat auch schon den ein oder anderen popkulturellen Höhepunkt erlebt. Cult sind das. Die Band gibt es seit 2010 und seitdem werden ihre Songs immer wieder in Serien und Filmen verwendet, selbst von einem Großmeister wie Jim Jarmusch. Mal schauen, in welchem Film dieser Song läuft. Left My Keys. Tattoos hatten ja mal den Anschein des Außergewöhnlichen, des Coolen, des Grenzüberschreitenden. Doch in einer Zeit, in der gefühlt so ziemlich jeder mindestens ein Geburtsdatum gestochen hat, haben Tattoos diesen Glanz des Alternativen etwas eingebüßt. Das Kunstprojekt Works on Skin bringt ihn vielleicht wieder zurück. Die Idee dahinter ist, Kunstwerke verkaufen, die erst als Tattoo auf der Haut zur Kunst werden. Der Autor und Künstler Holm Friebe hat sich das ausgedacht und ich habe ihn heute Vormittag gefragt, wie diese Idee eigentlich funktioniert.
Genau, und das ist der Unterschied ums Ganze, dass wir keine Tattoos verkaufen. Damit haben wir, also mit dem schmutzigen Business des Tattoo-Stechens, haben wir insofern gar nichts zu tun. Wir verkaufen Werke, die aber noch nicht realisiert sind. Das heißt, der Käufer und auch der Tätowierer, den er sie sich in Sydney, in Tokio, wo auch immer sucht, sind nur Erfüllungsgehilfen, um ein Kunstwerk, ein echtes Kunstwerk zu realisieren, das autorisiert ist vom Künstler, das nur streng limitiert ist und das personalisiert ist. Das heißt, nur der Käufer hat das Recht, es zu realisieren. Und dadurch kann es am Ende, wenn es realisiert ist, das heißt auf unserer Website dokumentiert, auch ins Werksverzeichnis des Künstlers eingehen. Das ist der Unterschied zu, man nimmt ein Motiv von irgendeinem Künstler, das einem gefällt und lässt es sich stechen. Das ist dann wirklich nur ein Tattoo. Und sind es Werke auf der Haut, die sich einreihen kunstgeschichtlich in Werke auf Stein, Höhlenmalerei, Werke auf Holz, Werke auf Leinwand, Werke auf Papier. Jetzt eben ein neues Genre, das heißt Works on Skin.
Es gibt ja so eine Auffassung von Kunst heutzutage als Investment, dass man sich Kunst kauft, die man dann vielleicht in 10, 20 Jahren weiterverkauft. Das geht hier ja nicht so einfach. Ist das auch so eine Art Kritik an dem Kunstmarkt, wie wir ihn derzeit haben?
Ich würde nicht sagen Kritik, ich würde sagen Erweiterung. Und die Idee ist zwar neu in der Form, wie wir es machen, sie ist aber eigentlich genau 100 Jahre alt. Denn in den 20ern gab es eine Volksbildungsbewegung, die auch die Kunst mit einschloss, die genau dieselbe Idee hatte, nämlich breitere Schichten an zeitgenössische Kunst heranzuführen. Die Griffelkunstvereinigung, ein heute noch existierender, etwas angestaubter Verein, der genau dasselbe gemacht hat, nämlich Druckgrafik zu verkaufen an Vereinsmitglieder. Und es wurde intensiv geworben, gerade in Arbeiterkreisen, mit der Auflage, dass diese Kunst nicht verkäuflich ist. Unsere Kunst ist auch nicht verkäuflich. Das heißt, nur die Person, die in dem Zertifikat genannt wird, ist berechtigt, sich dieses Werk stechen zu lassen. Allerdings kann es verschenkt werden. Dann muss die Person auf dem Zertifikat sich ausstreichen und einen Beschenken eintragen. Und es kann dreimal vererbt werden. Das heißt, entlang der Erbfolge können dann die Erben dieses Werk übernehmen, müssen es nicht aus der Haut schneiden, sondern haben dann ihrerseits das Recht, das zu realisieren.
Aber spätestens dann, wenn, sag ich mal, die letzte Person, die befähigt ist, sich dieses Tattoo stechen zu lassen, spätestens wenn diese Person stirbt, sich verabschiedet, dann verlischt auch die Kunst. Das ist ja schon was Neues.
Das ist so, aber das ist dann wahrscheinlich in 100 Jahren so. Und es ist ein bisschen wie bei Apple-Geräten, wo ein gekauftes Musikstück auch nach 3 Übergängen auf neue Geräte erlischt.
Sie haben 17 Motive ausgewählt für den ersten Flight, wie Sie es nennen. Was zeichnet die aus?
Die zeichnet aus, dass sie sich in erster Linie eignen, tätowiert zu werden. Dabei haben wir von wirklich klassischen Tattoo-Motiven, die nah an Tattoos sind, wie Sascha Bolz zerbrochenem iPhone oder Jim Avignons Feuer, brennendem Feuer, Motive, die wirklich nah an dem sind, was man auch im Hamburger Bahnhofsviertel als Tattoo bekommt. Wir haben aber auch konzeptionelle Arbeiten, wie die von Bettina Semmer, die sagt, lass dir eine Narbe stechen, hier ist die Anleitung dazu. Wie die von Olga Hohmann, die einfach ein Graffito von der Art Basel Enjoy abfotografiert hat und sagt, das ist die Arbeit, besser kann man es nicht machen. Oder wie die von Tim Ulrichs, der ja in den 70ern sich selbst zum Kunstwerk, zum Totalkunstwerk gemacht hat, indem er sich signiert hat. Später hat er dann den Künstler Lukas Troberg, der auch bei uns mitmacht, zum Kunstwerk gemacht, indem er ihn auf der Unterlippe signiert hat. Und jetzt haben 110 oder 100 Leute die Möglichkeit, sich zu einem echten signierten Kunstwerk von Tim Ulrichs zu machen, das sogar unikatären Charakter hat, weil Tim uns 100 Unterschriften gegeben hat und zu jeder Editionsnummer wird eine ganz individuelle Unterschrift vergeben.
Und wie haben Sie diese Idee an die KünstlerInnen und die Künstler verkauft? Also ich meine, wie haben die reagiert? Das ist ja erstmal auch eine Anfrage, die man wahrscheinlich nicht jeden Tag bekommt.
Das ist genau meine Erfahrung. Kunst verkaufen ist schwierig und Künstler dazu zu bewegen, mit einem zusammen Kunst zu verkaufen, ist extra schwierig, weil die meisten, zumindest etablierte Künstler, haben Galerien oder eine eigene Vorstellung davon, was sie machen wollen. Aber wenn man Künstlern einen Bettel hinwirft, einen Knochen, an dem sie nagen können, auf den sie Lust haben, dann machen sie gerne mit und die Galerien nicken auch dazu, weil es ein One-Off ist, also ein einmaliger Aspekt, der nicht in der gängigen Kunstpraxis der Künstlerin, des Künstlers liegt. Und insofern haben wir dadurch einen eleganten Kniff gefunden, wie wir selbst Künstler, die nicht aufstehen würden, für 100 Euro dazu zu bringen, bei uns mitzumachen. Wenn Sie sich die Auktionspreise von Martin Eder oder Christian Awe angucken, dann hätten die das nicht nötig. Sie haben aber Lust drauf. Und da wir viele kennen über direkte Auktionen und ich bin seit 25 Jahren im Kunstmarkt unterwegs, tätig als Sammler, als Kurator. Also Sie wissen, dass wir, wenn wir anfragen, keinen Scheiß machen. Und insofern haben wir da einen Vertrauensvorschuss, zumindest bei Berlin-basierten Künstlern.
Die Motive der Aktion, die werden am 25. August auf Ihrer Website online gestellt. Am 31. folgt dann die Auktion. Haben Sie schon jetzt Interessentinnen? Gibt es da schon ein Echo?
Also erstmal muss man dazu sagen, dass es in diesem Fall keine Auktion ist, sondern ein reiner Online-Verkauf weltweit über eine hoffentlich funktionierende professionelle Plattform. Das heißt, man kann nicht nur in Berlin, man kann überall in Deutschland, überall in der Welt diese Motive erwerben. Und es gilt die Regel strictly first come, first serve. Also wer am 31. um 12 Uhr vor der Website sitzt und Reload klickt, hat die Möglichkeit für 100 Euro ein Original Klaus Gillisch, Martin Eder, Charlie Stein, Olga Hohmann, Nadine Colucci und so weiter. 17 Namen zähle ich jetzt nicht auf. Gucken Sie auf die Website, da stehen die Namen schon, zu erwerben. Die Preise gehen hoch. Wir wollten den Kreis quadrieren, nämlich demokratisch anfangen und dann aber irgendwo doch den Markt und das Lebenswerk der Künstler abbilden. Das heißt, jeder Künstler hat einen Korridor gewählt, in dem seine Preise dann für die letzten Nummern, alle 10 Nummern springt der Preis, steigen auf 2.000 bis 300 Euro.
Sagt Holm Friebe über sein Projekt Works on Skin, bei dem ein Kunstwerk erst dann zur Kunst wird, wenn es als Tattoo gestochen ist. Herr Friebe, vielen Dank für das Gespräch.
Danke dafür.
Und melancholische Popsongs mit satten Elektrobeats und Synth-Nostalgie, das ist seit nun über 20 Jahren die Rezeptur von Zoot Woman. Hier sind sie mit ihrer aktuellen Single A Habit I Can't Break. But all my deepest fears come back. How can I say the words without causing hurt? How can we get back on the right track? Every time I hesitate, when there's a chance to take, repeating the same mistake, a habit I can't break. Every time I hesitate, feel there's no escape, torn between love and hate, a habit I can't break.
Auf ihrem aktuellen Album ein Sound, den man kennt nach über 20 Jahren Bandgeschichte. Das waren sie mit A Habit I Can't Break bei Corso Kunst und Pop im Deutschlandfunk. Es ist heiß, irgendwo vor einer Stadt in der Wüste trägt ein Model Sommerkleidung der Marke Mango, nur dass es das Model eigentlich gar nicht gibt. Die Kampagne Sunset Dream der Modemarke Mango setzt nämlich auf KI-Models. Ein Kleid, das nicht getragen wird, auf einem Körper, der nicht da ist, darüber habe ich vor der Sendung mit Ingo Rollwagen gesprochen. Er ist Professor und lehrt an der AMD Akademie Mode und Design. Und ihn habe ich gefragt, KI-Models, war das eigentlich nur eine Frage der Zeit?
Das war nur eine Frage der Zeit, genau. Wir haben eigentlich vorausgesehen, dass durch die Fortschritte, was Computing Power anbetrifft, also die Rechnerkapazität und auch Rechnerleistung, aber natürlich auch die fulminanten Fortschritte in den Modellen, die dahinter liegen, den algorithmischen Modellen, aber auch den neuen neuralen Netzwerken, die jetzt sozusagen verwendet werden, was oft unter dem Stichwort des tiefen Lernens, des Deep Learnings sozusagen verhandelt wird, dass das eigentlich auf Dauer dazu geführt hat und dazu weiterführen wird, dass wir immer perfektere Reproduktionen, aber auch neue Kreationen von humanoid wirkenden Avataren und anderen Dingen haben werden.
Also ganz menschlichen Bildern, die die KI erzeugt. Models sehen ja selten aus wie Menschen jenseits der Magazine und Laufstege, was zum Beispiel Körperformen, Haut, Körpermaße angeht. Bietet KI da vielleicht eine Möglichkeit zur Vielfalt?
Diese Möglichkeit ist definitiv da. Leider müssen wir im Moment noch sagen, dass viel zu viel vom Gleichen gemacht wird und vom selben reproduziert wird. Wir sehen jetzt schon zum Beispiel in China, wo die AI Models Generation sehr viel stärker ausgeprägt ist, dass dort Models noch sehr viel krasser die bisherigen Schönheitsideale reproduzieren und teilweise sogar noch auf die Spitze treiben.
Das trifft ja auch auf diese Mango-Kampagne zu, wo das Model ja auch deswegen so überzeugend ist, weil es sich eigentlich in diese Reihe der Normschönheiten ganz wunderbar einfügt oder das sogar noch übertrifft, weil es noch spitzere oder noch geradere Linien sind etc.
Genau, und das ist genau die große Gefahr, die wir haben, dass wir unsere bestehenden Stereotypen einfach reproduzieren und das natürlich durch KI noch quasi perfekter, aber damit noch unmenschlicher machen. Und das darin liegt eine der großen Gefahren, die wir im Moment sehen. Allerdings gibt es jetzt auch einige Akteure, die sind hauptsächlich aus dem universitären Kontext, auch gerade in Europa, die dazu beitragen, dass dann AI-Video-Generators dazu eingesetzt werden, dass wir wirklich Models haben, die einfach auch mal anders sind und die einfach auch mal wieder, wie Sie schon gesagt haben, dieser Normschönheit etwas widersprechen. Und da sehen wir Gott sei Dank, dass natürlich auch bestehende Charaktere, dass also auch wie lebende Menschen immer stärker sozusagen dazu genutzt werden, um dann viel menschlichere und auch teilweise sehr viel diversere Modelle nachzubilden. Also wir sehen erste große Akteure aus dem Beauty-Market, wie zum Beispiel Dove oder ähnliche, die das sozusagen getan haben. Aber wir sehen auch verschiedene Modeakteure, die jetzt dabei sind zu sagen, wir müssen das durchbrechen und müssen in eine ganz andere Richtung gehen.
Jetzt mal etwas freigedacht, könnte es sein, dass ich irgendwann mein eigenes Gesicht und meinen eigenen Körper in einer Modekampagne sehe, die mein Interesse für bestimmte Kleidung wecken soll?
Das kann ohne weiteres sein. Das wird wahrscheinlich auch passieren in nächster Zeit. Wir sehen jetzt schon, also letztes Jahr gab es eine große Auction, wo sich Akteure und Models eigentlich sozusagen ablichten lassen konnten, beziehungsweise sozusagen scannen lassen konnten, 3D scannen lassen konnten, um dann weiter nicht mehr über ihre persönlichen Auftritte Geld zu verdienen, sondern nur über die digitale Reproduktion Geld zu verdienen. Sie sehen heute schon, dass man Stimmen sehr gut nachproduzieren kann, reproduzieren kann. Sie sehen verschiedene Punkte bei Synthesia zum Beispiel, wo sie ihren eigenen Avatar bauen können. Und dieser Avatar wird sich dann in seinen Art, wie er spricht, völlig sozusagen so verhalten, wie sie das bis jetzt tun. Und es ist eigentlich eine Frage der Zeit, bis man die gesamten Daten, die man leider auch sehr teilweise willfährig bereitstellt, vor allem in der jüngeren Generation, durch Selfies, durch verschiedene andere Dinge, natürlich dazu ohne weiteres genutzt werden können, sich selbst zu reproduzieren. Das muss man aber nicht alles immer sozusagen auch so kritisch sehen, weil ich sehe am aktuellen Rand auch, dass da unglaublich spielerisch mit umgegangen wird und dass da unglaublich so teilweise auch sehr viel Schönes passieren kann. Wenngleich natürlich im Moment dieses große Problem besteht, dass wir auf der einen Seite auch Persönlichkeitsrechte natürlich dadurch verletzt sehen und dass das in Zukunft leider noch sehr viel schwieriger werden wird.
Jetzt leben wir in einer Zeit, in der Fast Fashion immer weiter zunimmt, also immer mehr Mode schneller produziert wird, auch schneller entsorgt und ausgetauscht wird. Und wenn sich jetzt auch Modekampagnen in kürzester Zeit produzieren lassen, zahlt das ein auf diese Entwicklung, wo Mode fast ausschließlich fürs Wegwerfen produziert wird?
Also wir gehen ganz klar in die Richtung der Ultra-Fast-Fashion und wir haben teilweise auch diese Entwicklung jetzt, wie man es im Deutschen sagen würde, on Steroids. Das heißt, dass die nochmal gerade Steroide einwerfen und dann praktisch sozusagen den nächsten Punkt der Beschleunigung nochmal machen. Das ist ein sehr gefährlicher Weg und ich persönlich versuche mit auch Modeunternehmen zusammenzuarbeiten und auch in der AMG machen wir das als Hochschule, die dann diesem Trend entgegengehen wollen und die dann sehr viel bessere Produkte auch nachhaltiger machen wollen, denn auch das ist mit KI möglich. Das heißt, wir können uns auch auf Dauer vorstellen, dass natürlich auch nachhaltigere Modemarken viel bessere Produkte auch dadurch gestalten, dass man zum Beispiel eine Runway-Show sozusagen schon produziert hat und dann die Leute schon mal darüber voten lässt, was sie eigentlich kaufen wollen, was sie nicht kaufen wollen und damit auch natürlich einen besseren Product-Market-Fit auf Dauer zu haben, wie man das immer so schön sagt. Das heißt, die Produkte auf Dauer zu produzieren, die man wirklich will und braucht, aber auch über eine längere Zeit. Das, was im Moment passiert, ist wirklich eine ganz harsche Hyperbeschleunigung und wir werden leider in den nächsten 1-2 Jahren noch sehr viel mehr davon sehen. Das heißt, wie Sie schon bei der Anmoderation gesagt haben, Klamotten, die nie produziert werden mit Menschen, die niemals bestanden haben und das dann aber leider sozusagen auf den Plattformen angeboten, in verschiedenen Hypes eingebaut und dann auch sehr gut verkauft.
Sagt Ingo Rollwagen von der AMD Akademie Mode und Design über KI-Models und deren Bedeutung für die Fashion-Industrie.
Das war Corso Kunst und Pop für heute. Wo steht die Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks? Die Antwort auf die Frage hören Sie nach den Nachrichten bei Medias Res. Am Mikrofon begrüßt Sie dann Antje Allrocken. Mein Name ist Lars-Henrik Beger. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.